palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Buongiorno, buonasera. Zweiteres die Gefühlslage. Hier ist Serie Amore. Mein Name ist Mario Müderica und mir zugeschaltet Marius Vollfrisch Soike.
Das ist die Übertreibung des der Woche schon am Montag um 13.03 Uhr. Aber natürlich, natürlich kann ich nicht mitreden bei allen Leuten, die ihre Nachtschicht geschoben haben.
Ja. Ich kann es euch nur sagen, mein Arbeitswochenende bestand aus Bundesliga und auch NFL, also diesmal nicht nur zum Vergnügen NFL geschaut bis mitten in die Nacht, sondern da auch sozusagen die Augen offen halten müssen. Deswegen diese Folge vielleicht auch ein wenig anders daherkommt als sonst. Wir kümmern uns mal um so die ganz großen Themen der Woche und werden vielleicht nicht explizit auf jedes Spiel und jeden Verein eingehen. Ansonsten, ja gut, da letzte Woche war... Habe ich keine Ausrede mit Nachtschicht, aber ja, ich habe den falschen Discord-Link da reingepackt. Ich mache euch jetzt da nochmal einen rein, der nicht abläuft. So, ja, habe ich dann danach auch rausgefunden, wie man das macht. Kai Tippmann war letzte Woche auch mal Teil einer Konversation zwischen uns beiden, weil uns so, weil sich gewünscht wird, dass wir den mal wieder einladen. Irgendwann machen wir das. Ohne jetzt hier irgendwie Versprechungen abgeben zu wollen.
Also Bock habe ich immer.
Ja, ich auch.
Kai, wenn du das hörst, wir verschmähen dich nicht.
Ja. Und aktuell hat er, und sein Name ist hier ins Dokument reingeschafft, weil er sich so jetzt dann auch noch vom San Siro verabschiedet hat, ne? Also abgerissen wird es nicht gleich, aber offiziell ist es jetzt an die Vereine verkauft worden. Somit kann da der Neubau beginnen.
Genau, und er hat da einen Twitter-Thread gemacht. Mit T am Ende, wo er so ein bisschen so rekapituliert seine persönlichen Erinnerungen ans Stadion und wann er da in welcher Kurve stand und so weiter und so fort. Ist ganz schön.
Na gut. Altra Vita heißt er da bei RX, wie das Ganze jetzt heißt, ne? Und dann hat uns Tobias noch eine kleine Empfehlung geschickt, die packe ich euch auch in die Shownotes, eine kleine kurze Doku über Palermo. Jetzt haben wir einen Neuzugang zu verkünden, und zwar in Sachen Stadionerlebnisse. Da hat jetzt einer in unsere Squadra geschafft, und zwar der liebe Lukas, der war in Mainz und hat sich ein Herz gefasst und das erste Mal sein Stadionerlebnis geschickt. Hört da doch mal rein.
Hallo liebe Serie Amore Community, hallo Marius, hallo Mario, mein Name ist Lukas. Und ich wollte auch mal ein Stadionerlebnis einreichen, also gebe ich hiermit so mein Debüt. Und mein Debüt gab ich, oder das Spiel, worüber ich reden will, ist das von der Fiorentina bei Mainz. Ja, vielleicht kurz zu mir. Ja, ich komme aus der Nähe von Koblenz, also hatte nicht ganz so weit nach Mainz, ungefähr eine Stunde. Und das Spiel hat auch Gott sei Dank zu einer humanen Zeit, sag ich mal, angefangen. In der Serie A schlägt mein Herz eher schon für die Fiorentina. Wie das so kommt, weiß ich gar nicht. Hat sich so gegeben. Bin eigentlich ganz gerne in Florenz unterwegs. War schon ein paar Mal da, habe schon mal einen Marathon da gelaufen, weil ich das so toll da finde. Und ja, die Mannschaft hat mir auch schon mal zugesagt. Dementsprechend hat sich das irgendwie so ergeben. Ja, vielleicht mal so zur Anfahrt. In Mainz ist es so, dass Shuttlebusse von einem Messegelände, also vom Messeparkplatz abgehen. Um das nicht so kompliziert zu machen, bin ich halt dahin gefahren, aber dann fährt man halt ungefähr noch 10 Minuten. Das war, ich sag mal, okay, aber ja, manchmal parkt man ja auch ziemlich weit weg und läuft auch Viertelstunde, 20 Minuten zu manchen Stadien, von daher war schon okay. Das Problem ist natürlich, dass man von den Shuttlebussen bis zum Stadion auch nochmal ungefähr 5 bis 10 Minuten braucht, je nach Gehgeschwindigkeit oder vielleicht sogar Handicap, das man hat. Also man sollte schon so ein bisschen einplanen, Zeit einplanen, wenn man so am Stadion noch ein bisschen Zeit verbringen will. Die hatte ich nämlich nicht so. Ich hatte ungefähr, glaube ich, noch 20 Minuten. Dafür ist der Eingang dort sehr unkompliziert gewesen, kaum Schlangen. Und ja, aber auch dementsprechend finde ich das Stadion so ein bisschen, ja, muss ich jetzt nicht nochmal machen. Ist ein bisschen seelenlos, finde ich jetzt persönlich, aber das muss jeder für sich entscheiden. Vielleicht mal zum Spiel. Ich habe über einen Freund, der jemanden kennt, der Mainz dann Mitglied ist, habe ich Karten bekommen. Deswegen hatte ich nicht so die Auswahl. Ich habe nur gesagt, da am besten so ein bisschen in der Nähe der gegnerischen Fans. Ich habe zwar, saß dann so in der Nähe, aber auf der komplett anderen Seite, nicht wo der Anhang steht, sondern quasi rechts davon. Ja, und konnte so ein bisschen nur seitlich drauf gucken, deswegen kann ich gar nicht einschätzen, wie viele da waren. Ich würde mal so zwischen 500 und 1000, irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich die Wahrheit liegen. Auf dem Weg vom Shuttle, also im Shuttle habe ich schon mal mir die Aufstellung angeguckt und war dann doch sehr überrascht. Ich meine, klar, neuer Trainer, beziehungsweise Interims-Coach, wie es so heißt, und ich habe schon gedacht, der wird bestimmt irgendwas versuchen wollen. Ich meine, man weiß ja sowieso nicht ganz genau, wie er spielen lassen will. Aber das, Gosens war eh verletzt, aber Moise Kean, Dreher, auch kein Dzeko, also auch kein Mandragora. Also hat mich schon ein bisschen überrascht, aber ich dachte, gut, vielleicht überrascht es auch Mainz dadurch und man kann ganz auch dann vielleicht ein bisschen befreiter aufspielen. Da es ja in der Liga so gar nicht läuft, da können wir auch mal den Mantel des Schweigens drüber legen, denn in der Conference League lief es ja bis jetzt ganz gut. Man grüßte vor dem Spiel von der Tabellenspitze, das sollte sich aber bekanntlich ändern, denn Fiorentina hat sehr gut angefangen, fand ich, hat das Spiel gemacht, Mainz hat sich eher so ein bisschen auf Konter, hatten dann auch ein, zwei Chancen, aber jetzt nichts wirklich Zwingendes, und dann durch einen Fehler von ein Mainzer Spieler, weiß jetzt gerade nicht, wer es war, hat Somm dann den Fehler ausnutzen können, durch einen sehr schön kombiniert vom Tor, schoss er einfach eiskalt aufs Tor und der Ball war drinne. Ja, in Folge hat sich dann die Fiorentina ja aufs Kontern beschränkt und hatten dann auch Riesenchancen. Also, dass es da nicht 3-0 stand, das war einfach, also mindestens 3-0, die hatten, glaube ich, nur sogar noch mehr Kontergelegenheiten. Aber die eine, die Piccoli, der für Moise Kean reinkam, Zentner scheiterte. Ich glaube, er wollte ihn tunneln und hat dann sozusagen gegen Standbein geschossen. Also, das war dann eher schon so Unvermögen als eine super Parade. Dann auch nochmal der angesprochene Piccoli, der bis dahin eigentlich ganz gute Partie gemacht hat, der war sehr quirlig, hatte dann nochmal eine Riesenchance durch eine Reingabe von Dodo, schoss aufs Tor, aber ein Mainzer Spieler hatte seinen Fuß dazwischen und der Ball flog am Tor vorbei, es gab nur Ecke. Und so ging es mit einem 1-0 in die Halbzeit. Ja, nach der Halbzeit ging es eigentlich genauso weiter. Fiorentina fing erstmal an, das Spiel zu machen, wir sind dann wieder auf Konter, hatten dann auch nochmal, ich glaube, eine gute Gelegenheit bis zur 60. Dann kam endlich der Spieler, den ich eigentlich so gern sehen wollte, Moise Kean, der auch einen echt, also er hat alles gehalten, was ich mir so von ihm versprochen hatte. Er war sehr quirlig, er war sauschnell. Das ist schon echt krass. Also ich hatte echt vor dem Spiel gedacht, hoffentlich spielt er. War ein bisschen enttäuscht, dass er nicht gespielt hat, aber er hat ja nochmal 30 Minuten bekommen. Mit ihm kam noch Mandragora, von dem habe ich leider nicht so viel gesehen. Gab aber auch dementsprechend, da Mainz zur selben Zeit gewechselt hat, einen kleinen Bruch im Spiel der Fiorentina. Irgendwie waren sie dann komplett unsortiert und haben auch schon 6 Minuten später den Ausgleich gefangen durch so einen dummen Fehler. Und Ranieri da an der Außenlinie so dumm mit der Hacke gespielt hat. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich habe schon gesehen, wo der Ball abgefangen ist, sage ich, oh nee, da waren sie gerade eine Vorwärtsbewegung und der Ball war ging ja verloren und ja, Mainz hatte das sehr gut ausgenutzt. Ich muss aber leider sagen, so ganz habe ich das vorher nicht gesehen, weil einer vor mir aufspringen musste und ich hab's so schnell konnte ich gar nicht schalten. Das Ball lag dann im Tor. Ich habe nur noch gesehen, wie er ins Tor gekullert ist. Ja, also die Mainzer Fans natürlich dann oben auf. Die Fiorentina beschränkte sich weiter auf Konter, weil die wurden schon ganz schön hinten reingedrückt, aber Moisken, der auch durch eine Flanke von Dodo eine hundertprozentige, wie man den jetzt schon nicht mehr reinköpfen konnte, weiß ich nicht. Also er hat ihn dann rechts am Pfosten vorbeigesetzt, aber er war so frei, also noch freier kann man da eigentlich gar nicht mehr sein. Und ja, es blieb beim 1-1, dann hat Moisken dann doch sein Tor gemacht, das aber durch den VAR einkassiert wurde. Ja, so viel von der Fiorentina bis dahin. Da habe ich mich ja schon mit dem 1-1 begnügt, war okay, war ein super Spiel, ging gut hin und her. War natürlich sehr kalt, war auch sehr neblig. Nicht nur Paul Nebel hat bei Mainz gespielt, sondern auch der richtige Nebel. Das war echt, also November ins Stadion gehen, das ist schon echt was für Hartgesottene. Zumindest in Deutschland. Ja, dementsprechend habe ich mir schon gedacht, okay, eigentlich war es das jetzt wohl. Aber die Rechnung haben wir nicht ohne die Abwehr von der Fiorentina gemacht, denn zwei Spieler standen Nähe des 5-Meter-Raums, zwischen 5-Meter-Raum und 11er, standen so komplett frei und Lee war es dann gleich am Ende, der dann einköpfte. Also das war, ich habe das von der Seite gesehen, dass da einfach zwei Spieler frei standen und dementsprechend, also da genau da kam der Ball dann auch hin, also es war dann einfach nur folgerichtig, dass es dann 2-1 stand. Also dann war die Stimmung natürlich so ein bisschen im Keller, weil ich dachte, das hätte jetzt nicht sein müssen in der letzten Minute. Ja, dann bin ich auch schon gleich aus dem Stadion gegangen. Hat er keinen Bock mehr gehabt, ehrlich gesagt. Aber war auch dann Schluss, ehrlich gesagt. Ich habe es noch nicht mal bis ins Stadion geschafft, ohne dass dann abgefilmt wurde. Also dann wieder zurück mit dem Shuttle, nochmal 10 Minuten mit den ganzen Mainzer Fans. Ist dann auch ein bisschen unangenehm. Ja, aber alles in allem fand ich es ganz gut, mal zumindest die Fiorentina zu sehen. Hat mir einen kleinen Traum erfüllt. Der große Traum wäre, dann in Florenz ins Stadion zu gehen. Und das bringt mich eigentlich zu einem Dankeschön für alle, die hier Stadionerlebnisse teilen, denn ich finde das immer mega. Ich war bis jetzt immer ein stiller Zuhörer und es hat mich immer so ein bisschen mitgenommen und das hat mir immer auch Lust gemacht, das selber mal zu erleben. Und bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft, aber ja, spätestens wenn in Florenz das Stadion ausgebaut worden ist, will ich dann da auch mal hin. San Siro fehlt mir auch noch, da muss ich unbedingt noch hin. Ich hoffe, das schaffe ich irgendwie nochmal, bevor es abgerissen wird, aber ich denke, nächstes Jahr wird es dann soweit sein, da werde ich das mal alles in Angriff nehmen. Genau deswegen hier die Bitte, schön weitermachen mit den Stadionerlebnissen, immer weiter den Leute heiß machen, das selber zu erleben. Und ja, vielleicht hier nochmal eine kleine Bitte an die zwei Moderatoren. Wäre doch mal Zeit für ein Fiorentina Special oder Schwerpunkt, denn was da los ist momentan, ist sehr beängstigend. Ich habe letzte Saison mit Freuden zugeguckt, jetzt kann ich kaum noch hingucken, ehrlich gesagt. Ja, aber Dankeschön an alle, die hier immer schön mitmachen und auch an Mario und Marius, macht schön weiter so und ja, von mir aus dann ein Tschüss und viel Spaß noch mit der Sendung.
Ja, danke für die netten Worte auf jeden Fall, lieber Lukas. Vielen Dank, dass du uns das geschickt hast. Sehr hörenswert, wie ich finde. Und ja, mehrere Wünsche gleich geäußert auch noch zusätzlich. Also den einen, den kann ich nur unterstreichen, ne? Mehr Stadionerlebnisse. Lukas hört euch immer gerne. Also schickt ein, schickt ein, schickt ein. Und dann ein Fiorentina-Schwerpunkt. Ja, wo wir den dann jetzt noch unterbekommen.
Vielleicht.
Es ist legitim, sich den zu wünschen,
ja, ehrlicherweise. Total. Und eigentlich wäre es jetzt auch ein guter Zeitpunkt. Nächste Woche haben wir aber schon einen anderen Schwerpunkt. Können wir gleich noch drauf eingehen. Vielleicht gewinnen sie ja das erste Spiel nach der Länderspielpause. Ich hoffe, das ist nicht gegen Parma, muss ich gleich mal gucken. mit Vanoli, dem neuen Trainer. Und das wäre dann doch auch ein willkommener Anlass.
So, warte, ich guck mal gleich, gegen wen spielen sie dann? Muss man hier, Fiorentina, Platz 20. Oh! Rate?
Ja, also, wenn du schon so grinst, aber es ist nicht Parma.
Oder doch? Nee, das ist ein Heimspiel gegen Juve.
Ah, oh, okay.
Da schließt sich der Kreis. Na gut, einen Wunsch, dem kann ich auf jeden Fall schon mal nachgeben, nämlich demnach mehr Stadionerlebnisse. Auch Christopher war in Mainz beim Spiel von der Viola und das hören wir uns jetzt an.
Ciao Mario.
Ciao Marius.
Ciao, liebe Serie Amore Community. Hier ist wieder Christopher. Und ich melde mich mit einem Stadionbericht von dem dritten Spieltag der Conference League, nämlich FSV 1905 gegen AC Florenz. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, zweimal in kürzester Zeit in Mainz vorbeizuschauen zum Fußball, aber leider war es mir nicht vergönnt, eine Karte für den vergangenen Samstag zu bekommen im Gästeblock, als der SV Werder da die Aufwartung gemacht hat. Aber naja, so blieb es dann bei dem einen Spiel und das hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Im Vorfeld wollte ich ja auf Nummer sicher gehen, dass ich auf jeden Fall eine Karte kriege. Deswegen hatte ich mir das Europa-Ticket von Mainz gesichert im Vorverkauf, weil die ja für alle Heimspiele zusammen, wie das ja öfter der Fall ist, dann Tickets rausgegeben haben. Ich war dann im Heimblock. Das hat dann insgesamt für drei Spiele 36 Euro gekostet. Und das, ja, fand ich auf jeden Fall in Ordnung. Und ja, dementsprechend ging es dann eben gestern nach Mainz. Vor dem Spieltag sah es so aus, dass ja, beide Mannschaften ihre Auftaktspiele gewonnen hatten und beide noch ohne Gegentor geblieben sind. Mainz hat zweimal 1-0 gewonnen und Florenz einmal war es 2-0 gegen Olmütz aus Tschechien und einmal dann das 3-0 in Wien, was ja auch letzte Woche schon thematisiert wurde. Genau, dementsprechend ein richtiges Spitzenspiel von der ja, Tabellenposition her auf jeden Fall. Was auf jeden Fall ziemlich gut war, die Choreo der Mainzer, die war richtig stark. Ging von dem ja, Heimblock bis über die Gegengerade. Ja, wurde dann in großen Lettern hochgehalten, Forza FSV. Und auch ziemlich gut fand ich, dass ja, beim Eingang in den Heimblock die ja, Ultras so ja, Papiertickets nochmal verteilt hatten, um da aufmerksam zu machen, dass die doch bitte weiterhin beibehalten werden sollten. Was ich auf jeden Fall auch eine sehr gute Aktion fand, denn ja, ich finde es auch toll, immer nochmal so ein physisches Ticket immer vor einem Spiel zu haben, so als Andenken. Und ja, die waren selbst gestaltet und sahen richtig gut aus. War auf jeden Fall eine sehr coole Aktion noch dazu. Ja, Gästeblock war auch ordentlich vertreten für so einen frühen Donnerstagabend. Die Fiorentina hat in dem dritten Trikot gespielt, was mir persönlich jetzt überhaupt nicht gefällt, in diesem ja, Petrolblau oder was es ist. Aber ja, man konnte so auf jeden Fall die Mannschaften auseinanderhalten. Ja, in der ersten Halbzeit, wenn ich jetzt mal zum Spiel kommen kann, war es eher so, dass ich ja auch nochmal den extra Blick auf den Bo Hendriksen, den Trainer von Mainz, gerichtet hatte. Und der war eigentlich in der ersten Halbzeit ziemlich ruhiger Vertreter gewesen, anders da als sonst, wo er dann direkt von 0 auf 180 geht, gefühlt. Genau, und ja, was noch vergessen war, es war ja dann Spiel 1 nach der Entlassung von Pioli bei Florenz. Und der Interimscoach ist ja dann der U19-Trainer gewesen. Der musste mit ansehen, in der 10. Minute auf jeden Fall schon eine richtig gute Kopfballchance von den Mainzern, die eigentlich drin sein muss. Aber der Mainzer Stürmer hat genau auf den Torwart geköpft, sodass der den dann halten konnte. Trotzdem hat sich über die ganze erste Halbzeit hinweg so ja bei mir der Eindruck rübergekommen, wo ich mich gefragt habe, warum ist Florenz eigentlich Letzter in der Serie A? Weil die haben ja eigentlich ziemlich gut gespielt und gleichzeitig habe ich mich dann auch gefragt, warum Werder es eigentlich dann so spät erst letztes Wochenende mit dem Ausgleich geschafft hat. Naja, ist vielleicht ein anderes Thema. Was ich auf jeden Fall auch interessant fand, war, dass der Da Costa bei Mainz als zentraler Innenverteidiger aufgeboten wurde. Bisher kannte ich den eigentlich nur von den Außenbahnen. Aber ja, der war es nämlich dann auch, der ja, einen krassen Abspielfehler gemacht hat, unbehindert in die Mitte zu einem Spieler von Florenz, der dann ja, Piccoli den Ball weitergespielt hat und der hat dann Übersicht bewiesen und den Ball rübergelegt zu Sohm, der dann das 1:0 aus Sicht von Florenz erzielt hat und damit dann ja das erste Gegentor im laufenden Wettbewerb von Mainz. Im ganzen Spiel oder in der ersten Halbzeit hatte dann Piccoli auch noch selber zwei richtig gute Chancen, wovon eine auf jeden Fall auch hätte drin sein können. Aber so ging es dann mit 1:0 für Florenz in die Pause. In der zweiten Halbzeit war es dann aber, ja, bis zur 60. Minute immer noch so, dass eigentlich Florenz so den Takt vorgegeben hat. Dann wurde aber tatsächlich, ja, Piccoli ausgewechselt und dann gab es irgendwie so einen Bruch im Spiel von Florenz, fand ich zumindest. Weil, er war halt so der, ja, der Wandspieler oder hat sich auch immer tief fallen lassen, um dann um die Bälle zu verteilen und hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Man hätte sich eigentlich ein Tor verdient, aber ja, sollte nicht sein. Aber wie gesagt, kam dann Mainz auf einmal richtig gut ins Spiel. Die Auswechselspieler haben da gezündet, sodass dann ja, dann war es kurz vor der 70., glaube ich, dass 1:1 gefallen ist, nach einem Ballverlust von Florenz. Und genau, dann war Mainz relativ am Drücken, aber dann gab es nochmal ein Abseitstor von Moise Kean, was relativ lange überprüft wurde, aber dann letztlich nicht gegeben wurde. Und am Ende mit Mainz dann nochmal alles nach vorne geworfen und dann hatte, ja, gab es dann den Lucky Punch in der 96. durch den Südkoreaner Lee, der dann zum 2:1 für Mainz einköpfte und dann ist auch der Bo richtig steil gegangen oder wie auch die ganze Mainzer Bank und das Stadion. Ja, das soll es gewesen sein von meinem Besuch in Mainz. Macht weiter so, wie gehabt und bis bald.
Grazie mille. Also, dass fast 20 Minuten Mainz-Fiorentina mal in diesem Podcast stattfindet, hatte ich auch nicht auf meiner Bingo-Karte, muss ich sagen.
Das stimmt.
Lass mal reingehen in die Spiele vom Wochenende beziehungsweise in die Überthemen. Ja, ich muss jetzt dann doch vielleicht Abbitte leisten. Ich habe ihn lange verteidigt als persönlichen Pressesprecher und irgendwie gedacht, das klappt vielleicht doch noch, aber der Auftritt zu Hause gegen Sassuolo, der letzte Nagel im Sarg Ivan Juric, zumindest in seiner ja, mittelfristigen Trainerlaufbahn, glaube ich, kann man so sagen. Weiß nicht. Next stop, Dunjatskas Treda. So, ne?
Kannst du haben. Also vielleicht wär's grad Trainer von Hajduk Split oder so.
Weiß nicht, vielleicht macht er einen Podcast mit Peter Hyballa zusammen.
Nee, egal,
Ja.
egal. Ich würde
Egal.
sagen, es ist so unähnlich sehen die sich gar nicht, aber über Äußerlichkeiten reden wir nicht so.
Ja, nein. Ja, unter der Woche, ne? Noch so ein schwindliges 1-0 bei Marseille geholt.
Ja, also wir hatten gesagt, das sind seine beiden Endspiele. Und dann dachte ich, ah, guck mal, gewinnt die in Marseille, gewinnt er gegen De Zerbi, der ja auch mal gehandelt wurde und so. Tja. Aber
Schöne
war auch schon
Pflicht.
nicht doll, war auch schon nicht doll.
Nee. Also ganz gute Anfangsphase, dann ganz wenig, dann ein bisschen Glück bei Schiedsrichterentscheidung und ein Traumtor von Lazar Samardžić. Also Hinspiel der Endspielserie gewonnen und dann aber in Summe 1:3 verloren, würde ich mal sagen. Und
Tja.
übrigens auch über den Kollegen Samardžić kann man bei dem Sassuolo-Spiel auch nochmal trefflich sprechen. Ich glaube, es ist das Tor von Pinamonti, dem in der Spieleröffnung von Samardzic ein Fehler vorausgeht und dann auch einen nach hinten verteidigen. Und da ehrlicherweise, also alle drei Tore, das ist immer so eine Floskel, aber bei allen drei Toren habe ich das Gefühl, die spielen gegen Trainer.
Mhm.
Wahnsinn, also Hien beim ersten, beim zweiten Samardzic und dann noch drei andere in der Verteidigung, in der Rückwärtsbewegung. Das dritte Tor, Janen konnte, aber auch da im Mittelfeld so diese vier Spieler in Folge, denen ich da irgendwie abspreche, den Zweikampf gewinnen zu wollen. Also ja, wirklich wollen.
Ja, ich kann auf jeden Fall aus den TV-Bildern raus erkennen, was du, oder kann das nachvollziehen, so.
Oder?
Ja. Ja. Ja, und das kannst du gegen einen Berardi nicht machen, ne?
Nee. Oh, der hat jetzt schon über 150 Serie A-Buden für Sassuolo gemacht, ne? Jo, das war schon ein guter Auftritt. Pinamonti ist gescored. An der Stelle kann man mal sagen, Platz 2 Comunio. Wir sind da wir sind da eine gute Sache.
Trotz Skamaka, muss man an mittlerweile sagen.
Na, absolut. Ja, jetzt Palladino. Markus hatte da noch geschrieben, Dennis hatte da mit seinem Fatalismus nicht so unrecht. Ja, auch gegenüber Dennis muss ich Abbitte leisten. Roma-Bias letztes Jahr noch als Recency-Bias on top. Ich glaube, man liegt nicht ganz falsch, wenn man sagt, Juric ist scheinbar kein Thema für ein Team oberhalb Platz 10. Vielleicht ist es einfach sein natürlicher Lebensraum, sich um Teams zu kümmern, die eher nach unten schauen und wenige Stars haben. Was völlig in Ordnung wäre, weil das kann er nachweislich. Ja, also vielleicht ist es das, ne, auch sind ein, zwei Gedanken, die ich letzte Woche ja schon geäußert hatte, bezüglich Teamführung und so.
Finde ich tatsächlich einen guten Take.
Ja. Palladino kann schon funktionieren, ne? Also, man muss ja ehrlicherweise sagen, Atalanta, der Kader ist ja immer noch erste Sahne einfach. Also da kannst du schon was mitmachen.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das, es sah ja auch unter Juric jetzt nicht komplett Grütze aus, so wir haben das ja besprochen in den letzten Wochen und ich bin mir sehr sicher, dass die unter Palladino ins Laufen kommen. Sehr sicher.
Okay.
Und natürlich kann man sich jetzt die Frage stellen, es hat auch Michael, glaube ich, bei Insta geschrieben, das hättest du natürlich im Sommer schon haben können, ne? Palladino.
Ja, klar. Also ich kann da auch nicht hinter die Stirn der Verantwortlichen blicken.
Vielleicht hat Gasperini sie dazu gezwungen.
Ja, vielleicht sowas. Oder auch, also, ich weiß gar nicht, ob ich das mal in der Übertragung oder auch jetzt hier im Podcast gesagt habe, es vermischt sich alles oder im Gespräch mit einem Kollegen. Oder war das mit Marcel Seufert vor der Champions League, der ja Marseille da gemacht hat? Dass ich auch so meinte, naja, dieses, was wir auch schon immer und was auch letztens mal Christian Bernhard so als Stärke von Atalanta auch unterstrichen hat, so dieser Verein, der über den Dingen steht und man dann aber sich auch einen Trainer holen möchte, der nicht irgendwie 10 neue Techniktrainer mitbringt etc., sondern der macht, was der Verein will. Und das hast du mit Juric wahrscheinlich schon gehabt, ne?
Ja, ja.
Aber ein bisschen frischer Wind, ja, man weiß es nicht.
Naja, das ist halt, wenn es wirklich so ist, dass er eben innerhalb von 5 Monaten die Kabine derart verloren hat, dass sie sich vom Aufsteiger her spielen lassen, schwierig.
Absolut. Nee, aber also unter Palladino, da sind, glaube ich, Opportunities da, die sich da bieten werden. Und wenn dann mal irgendwie vielleicht auch bei Christovic und Skamaka der Knoten platzt,
genau,
dann ist das schon auch wieder eine Mannschaft, die mehr als ein Tor oder im besten Fall sogar mal auch mehr als gar kein Tor schießen kann in 90 Minuten.
Wird ganz interessant, weil Palladino als Typ, glaube ich, ein ganz anderer, also nicht glaube ich, sondern der ist ein ganz anderer Typ als Juric und Gasperini. Ist ja auch, Robin Gosens hat das ja früher auch mehrfach gesagt, so mäßig, ja, wenn man da hinkommt, der Gasperini, der redet erstmal gar nicht mit einem so. Und Juric vielleicht jetzt in der Menschenführung auch eher alt backen, möglicherweise. Und Palladino wurde in Florenz schon nachgesagt, dass das so, das ist wie ein großer Bruder für seine Mannschaft gewesen ist.
Okay. Ja, aber vielleicht ist das, was die Spieler da auch mal brauchen. Also irgendwie ein bisschen eine andere Handhabung. Jetzt hast du mir natürlich meine Überleitung mit dem keine Tore schießen zerschossen, aber Entschuldigung. Ich mach's dir trotzdem nochmal auf. Ne? Ich mach's dir trotzdem nochmal auf. Das ist nämlich gerade auch das Problem beim amtierenden Meister aus Napoli. Ein wirklich bemerkenswert schwacher Auftritt offensiv gesehen, schon unter der Woche gegen die Eintracht aus Frankfurt. Im Heimspiel nur einen Punkt da geholt in der Champions League und jetzt dann gar keinen Zähler aus Bologna entführt. In der Partie tatsächlich für mich die absolute Feel-Good-Story des Spieltags ist Massimo Pessina, der nach wenigen Minuten für den verletzten Skorupski, der hat sich bei einem langen Ball hinten am Oberschenkel, mit 30 plus musste ich schon auch mal gut warm machen, Kollege, vor so einem Spielchen, ne?
Das ist schon eigentlich so eine klassische HSV-Verletzung.
Ja. Und dann hält er die Null. Das hat auch Markus geschrieben, dass das für ihn so krass ist. Ehrlicherweise muss man auch sagen, der hat aber auch nichts zu halten gehabt, fast.
Also, stimmt.
Also ich habe mich da auf dem Flur bei uns noch mit Nico Sepe unterhalten. Liebe Grüße an der Stelle und Glück auf, dass Napoli vor allem auch in der zweiten Halbzeit so harmlos war. Mhm. Also irgendwie ein Schuss in Richtung Tor abgegeben in den zweiten 45 Minuten. Und naja, aber danach dann Dallara, geile Atmosphäre, Vereinslied, Pessina, der 17-jährige dritte Torwart, weil ja, wer ist der zweite? Ravenna?
Ravaglia.
Ravaglia, so, der auch verletzt war, da kommt er rein und zu seinem Profidebüt. Auch Tränen in den Augen gehabt, der junge Mann, auf die Schultern gehoben worden von den Mitspielern, das war schon was ganz, ganz Besonderes. Lass uns kurz den positiven Aspekt da noch bei Bologna abhandeln. 3 Punkte jetzt auch nur noch hinter der Spitze, ne? Und nach hinter die beste Offensive der Liga. Markus schrieb noch, ist für ihn ein jahrelang schon ein absolutes Mysterium. Saisonstart ist dann immer wieder holprig, es gibt man wieder Stammspieler wie Ndoye ab, aber es bleibt irgendwie ruhig, man lässt Italiano arbeiten und klopft dann einfach wieder oben an. Es wird oft über Investoren etc. geschimpft, aber was Joey Saputo da mit Plan, Ruhe, Nachhaltigkeit und der nötigen Geduld aufbaut, ist schon herausragend. Das macht einfach Bock, sich anzuschauen. Das ist richtig, ich glaube, Saputo kann man in dem Fall, weiß nicht, würde ich ein bisschen auch ausklammern. Ich finde, man merkt das schon immer, ob auch ein Investor sozusagen etwas am Verein gelegen ist oder am Festgeldkonto. Ja. Und das ist bei dem ja schon immer so, der lässt sich da ja auch blicken und ist da ansonsten mit involviert. Ich glaube, das macht schon was aus.
Und vielleicht da den Namen Sartori auch nochmal in den Vordergrund rücken. Das ist ja der Sportdirektor, der passenderweise von Atalanta verpflichtet wurde vor 2-3 Jahren. Und das, glaube ich, ein ziemlich gutes Führungsgespann einfach. Die Ruhe unterstreicht das ja eben, wenn man sich da von den ersten 5 Spielen, die dann vielleicht auch mal nicht so rund laufen, eben nicht gleich verrückt machen lässt. Ja.
Ja. Aber Napoli lässt man sich ein bisschen verrückt machen?
Ja, vielleicht.
Ja, ja. Ein bisschen.
Ein bisschen Emotionalität so, ne? Wird erstmal heute am Montag zur Krisensitzung geladen, zumindest dass der Relevo-Reporter Matteo Moretto berichtet. Und da wird mit Antonio Conte wohl ergebnisoffen über alle Probleme, die es aktuell gibt und so gesprochen und wie man die lösen kann und ob man die zusammen lösen will.
Also, er hat ja gesagt, 9 Transfers waren im Sommer zu viel, also dann im Winter aber trotzdem nochmal 9 neue, oder?
Ja, mit Sicherheit.
Das wäre wirklich seine Herangehensweise. Ja. Also, man muss ja auch ehrlich sagen, dass diese, ja, teils dann doch geringe Durchschlagskraft in der Offensive auch in der Meistersaison schon Thema war, gerade auch bei den Anhängern der SSC. Und das zieht sich jetzt natürlich irgendwie weiter ein bisschen durch und man gewinnt halt diese 50-50-Spiele auch wie dann gegen Frankfurt, da hat man 1-2 gute Chancen, die macht man dann nicht rein. Am Anfang der Saison noch spät, glaube ich, gegen Cagliari gewonnen und jetzt dann eben halt nicht. Und das sind Punkte, die einem fehlen. Dennoch sind es natürlich auf die absolute Spitze trotzdem nur 2 Zähler Rückstand. Aber die spielerische Entwicklung ist, wie gesagt, ich habe das Spiel gegen Frankfurt über 90 Minuten gesehen. Also das war schon dünn.
Ja, Ist klar, also Lukaku fehlt an allen Ecken und Enden. De Bruyne fehlt definitiv auch jetzt. Das sind ja auch zwei Spieler, die, egal wie viel du zusätzlich investierst, da jetzt nicht unbedingt ersetzen kannst. Jedenfalls, wenn dein Spiel auf sie aufgebaut ist, wie das mit Lukaku offensichtlich in letzter Saison der Fall gewesen ist und wie das jetzt diese Saison seit De Bruyne da ist, auch der Fall gewesen ist. Da sitzt ja, sitzt tatsächlich der anderthalbste Anzug noch nicht so perfekt und die Langs und so sind da irgendwie noch nicht so richtig angekommen.
Und das ist, glaube ich, auch schon was, dass man dem Trainer schon auch durchaus vorwerfen darf, meine ich.
Das stimmt, ja. Dann der Trainerwechsel zu Motter.
Okay, da finde ich gar nicht unspannend den Gedanken
damit,
tatsächlich.
Damit dann alle Trainer, die irgendwann mal vielleicht Cuesta ersetzen könnten und irgendwie Rang und Namen haben, damit die dann doch alle vom Markt sind. So.
Weiß ich aber allerdings nicht, ob Aurelio De Laurentiis Juve den Gefallen tut, Motta da von der Gehaltsliste zu nehmen.
Ja, okay. Fair. War, glaube ich, auch das letzte Mal Thema da, als Cuncioli noch im Verein gearbeitet hat.
Ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Ja. Es ist trotzdem alles, ich habe es gesagt, echt eng beieinander und Napoli punktgleich mit Milan, die haben es verpasst, dann Dreier einzufahren bei Parma und das trotz einer 2-0-Führung. Ja, du darfst gleich natürlich die Reaktion Parmas loben, aber ich muss auch, finde ich, ehrlicherweise davon ausgehen dürfen, dass ein Team ohne Doppelbelastung, ein Spitzenteam, das außerdem noch darauf, ja, gepolt ist, dann gute Konter zu fahren und man auswärts bei einem Abstiegskandidaten 2-0 führt, dann darf ich da doch erwarten, dass man die drei Punkte mitnimmt. Also das muss man ganz ehrlich mal sagen.
Ja, natürlich.
Salemakers macht ein schönes Tor. Und in der zweiten Halbzeit, gleich Parma, aber jetzt kurz Milan das zu Ende bringt, zweite Halbzeit ist dann einmal Pulisic, der ein Riesending liegen lässt und dann ist da wieder der alte Salemakers, der das leere Tor nicht trifft. Ja. Also leer war es nicht, ja, da standen ein paar Spieler rum, aber den darf er dann schon einfach aufs Tor bringen, wenn der Tor nicht drin steht.
Na klar.
So. Und dann will er noch einen Elfmeter haben für irgendwas, weil er so eine Phantomberührung gespürt hat. Weiß ich nicht. Also das sind immer, klar, es sind auch nur zwei Punkte hinten, aber in Summe hat Milan sich, finde ich, schon zu viele dieser kleineren Ausrutscher erlaubt.
Fair auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich würde es nicht überdramatisieren. Vielleicht, weil ich selbst mich natürlich so sehr über das Ergebnis gefreut habe. Aber ja, also ich weiß ich nicht, ich sehe da jetzt, glaube ich, nicht mittelfristig irgendwie eine negative Tendenz, die sie vielleicht aus den Top 4 rausrutschen lässt. Weil dass alle anderen Vereine da oben ja auch haben.
Ist richtig. Und uns kann es ja von der Spannung her nur recht sein, wenn das da alles so eng beieinander ist und viele mitspielen. Aber es ist teilweise dann so ein bisschen, ja, nicht erwachsen genug. Also Estupian zum Beispiel, also in der ersten Halbzeit sich an der Außenlinie im eigenen Strafraum, dann spielst du dann halt über die Außenlinie, lässt ein paar Mal Einwurf machen und stellst dich wieder. Das ist alles so ein bisschen, ja, es sind einzelne kleine Aktionen, die, finde ich, noch nicht komplett spitzenteammäßig dann ausgespielt werden.
Nee, das stimmt. Das stimmt.
Ja. Aber jetzt gerne du mit deinem Parma-Take.
Britschki, bester Transfer der Saison. So. Oder einziger guter vielleicht auch. Ja, das wäre unfair. Aber geil, da der Schweizer Außenverteidiger beiden Tore vorbereitet. Und boah, Energieleistung, würde ich sagen. Ist natürlich auch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das Tor muss natürlich auch erstmal so machen, wie Bernabé das macht. So, oh ja. Also da kann man sich glücklich schätzen, dass man einen Spieler hat, der aus verletzungsbedingten Gründen noch nicht zwei Schritte weiter in seiner Karriere ist. Ansonsten passt es irgendwie auch und ich mich nervt das gerade schon selbst, dass ich immer sage, ich habe das ja die letzten Wochen irgendwie gesagt, so, aber muss ich halt machen, weil ich es gesagt habe. So, Kreativität ist nicht irgendwie, und erzwingen hat bisher auch nicht funktioniert, aber dann ist es vielleicht auch einfach ein Spiel gegen eine Top-Mannschaft oder bald Top-Mannschaft und eben nicht gegen Cremonese und Udine und Genoa und wie sie alle heißen, wo das dann eher gelingt, weil, ja, vielleicht eben sagst du, es ist nicht erwachsen genug von Milan, weil die vielleicht dann mit 2-0 Führung da irgendwie den schon in der Pause sind gedanklich, und Del Prato haben sie ja beim 2-2 auch völlig aus den Augen verloren irgendwie. So war ein bisschen Unterschätzungsfaktor dabei, und dann haben sie Räume gelassen, und das können sie dann irgendwie doch nutzen, und bei einer Mannschaft, die sich aber wirklich 90 Minuten hinten reinstellt, gelingt denen das halt nicht.
Ja. Verstehe, was du meinst.
Ja. Deswegen sind es halt in den letzte Saison ja auch diese Spiele gegen Milan, gegen Lazio und gegen Inter und so weiter, wo sie die Punkte geholt haben.
Ja, es ist, ich meine, es sind ja dann auch alle Punkte, die genauso viel wert sind. Ich glaube, du musst halt an ein paar Mal Stelle vielleicht safe auch das ein oder andere direkte Duell nicht nur unentschieden spielen oder so, sondern dann auch mal einen Dreier mitnehmen.
Ja, natürlich. Natürlich wünsche ich mir das, ist ja klar.
Ja. Ja. Ja, ganz anders als Milan, muss man erst dann sagen, zum Beispiel die Roma, sehr erwachsen. 2-0, zu Hause Udinese geschlagen. Da war auch ein anderer Lukas heute, der häufigste Name hier in dieser Folge. Lukas war in Rom und hat uns schriftlich was eingeschickt. Schreibt, ciao ihr zwei, ciao an die ganze Community, sonnige Grüße aus der ewigen Stadt, wo ich gestern beim Spiel der Roma gegen Udinese war. Stadion bis auf den Auswärtsblock gut voll und Stimmung vor dem Anpfiff schon prächtig. Sicherheitskontrollen allerdings wie immer bodenlos. Zum Ergebnis muss man sagen, dass die Roma zur Halbzeit schon deutlich höher hätte führen müssen, nach dem 2-0 in der zweiten Halbzeit der Sieg aber sicher ins Ziel gebracht wurde und man sich so zumindest für kurze Zeit Tabellenführer nennen durfte. Was sonst noch zum Spiel gesagt werden muss, ist, dass Zaniolo keinen schönen Abend hatte und von Beginn an jeder Ballkontakt von ihm mit Pfiffen und Pezzo di Merda-Rufen bekleidet wurde. Was sonst noch auffällig war, wie kritiklos manche Erscheinungen des modernen Fußballs von italienischen Fans hingenommen werden. So wurde die VAR-Überprüfung und auch die Entscheidung zum Elfmeter durch das gesamte Stadion frenetisch bejubelt, was so in dieser Form in deutschen Stadien nicht vorstellbar wäre. Am Ende wurde der Sieg mit einem Grazie Roma gefeiert und am Plexiglas zum Gästeblock noch Schals zwischen beiden Fanlagern getauscht, was von Freundschaftsgesängen begleitet wurde. In diesem Sinne, ciao und saluti aus Rom. Ja, liebe Grüße, Lukas, danke für die Einsendung. Tor von Celik, das kann man sich ein paar Mal angucken, die Kombination, wie es da ab der Mittellinie mit Manu Kone losgeht. Also die Roma voll im Soll. Und nicht alleiniger Tabellenführer, weil auch Inter zu Hause 2-0 das Topspiel gegen Lazio gewonnen hat. Da mein Takeaway, außer dass Lautaro Martinez eine fantastische Schusstechnik hat.
In der Tat.
Ich glaube auch, dass er das genauso will.
Glaube ich auch. Ja.
Und es ist halt gut. Isaksen, da kannst du das auch sagen. Dann spielen einfach über die Seitenauslinie. Aber Bastoni und auch sonst in weiten Teilen des Spiels, diese Pressing-Phasen, die jetzt gerade bei Inter am Start sind, schon mega, mega. Also das ist richtig giftig. Das ist das, was ich von Inter sehen will.
Ja.
Also nach vorne orientiertes Abwehrverhalten, durchschieben, draufgehen. Ja, die haben unter der Woche in der Champions League ja auch halbwegs souverän gegen Kairat Almaty da gewonnen. Zumindest mal, aber im Gegentor gefressen tatsächlich in der Champions League. Auch eher selten. Aber ja, also das ist, finde ich, auch in der Form, wie sie dann da Lazio bespielt haben, ein Statement, finde ich. Und Boni, der das zweite Tor gemacht hat, auch, ja, wie hat's Uwe Morawe so schön gesagt, schon mehr als nur ein Thüram-Ersatz.
Mhm. Finde ich beachtlich, wie gut und schnell er sich da akklimatisiert hat, also von den so, was so Geschwindigkeit, Körperlichkeit, Technik anbelangt, habe ich ihm das natürlich zugetraut, nachdem ich ihn jetzt ein paar Jahre gesehen habe, aber trotzdem so mega torgefährlich ist er ja jetzt ein paar Mal immer nicht gewesen, sondern das schon eher so der, der die Bälle bekommen hat und dann weiterverteilt. Und das, ja, macht er einfach richtig gut. Steht genau da, wo er stehen muss. Kriegt die Läufe irgendwie. Da hat Inter einen guten Fang gemacht, würde ich sagen.
Safe. Was hatten wir sonst noch? Pisa feiert gegen Cremonese ein 1-0. Das ist der erste Serie A-Sieg seit 1991. Dann hatten wir den
Mit Werder Power, ne? Touré hat das Tor gemacht.
Oh, Grüße. Sehr schön. Ja, den Super Samstag, da habe ich schon, bevor du es gepostet hast, auch den ein oder anderen Screenshot bekommen von diesen drei hervorragenden 0-0s. Como, ja, bin bei meinem Tipp von der Saisonvorschau relativ zufrieden mit mir jetzt gerade. Klickt doch noch nicht alles so. Bei der Fabregas 11. Lecce Hellas auch 0-0, das hat keiner erwartet natürlich. Hellas weiterhin ohne Sieg. Und auch das Derby della Mole ohne Tore. Wir klammern Juve eigentlich jetzt mal komplett aus. Nächste Woche dann mit Francesco alles zur alten Dame. Genoa-Florenz, auch eine Punkteteilung. Dann bleibt nämlich damit neben Hellas die Fiorentina das zweite Team, dem es bislang noch nicht gelungen ist, einen Dreier einzufahren. Das war das Duell der neuen Trainer Daniele De Rossi und Paolo Vanoli. Da kommen wir in den nächsten Wochen sicherlich auch mal dann nochmal dezidierter drauf zu sprechen. Aber speaking of CFC, wir haben einen sehr lesenswerten und hörenswerten Beitrag von euch zum Nachtrag noch von Dominik eingeschickt bekommen, der sich die Partie Genoa-Cremonese angeguckt hat am 29. Oktober. Das war ja das letzte Spiel von Patrick Vieira und das möchte ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Und los geht's. Auf dem Weg Richtung Küste ist das Hammerstadion Marassi natürlich ein absolutes Muss. War doch schon beim letzten Mal zwischen Samp und Spezia derart viel los, sodass ich in meinem ausgiebigen Hopperleben selten ein solches Spiel erlebt habe mit Feuer vor, während und nach der Begegnung. Was das Luigi Ferraris besonders macht, ist natürlich sein alter Charakter. Schließlich ist es ja der älteste Fußballtempel des Landes und die grenzgeniale Akustik. Die Lage im Wohngebiet ist ebenso unterstreichenswert. Vorher dachte ich mir, die Kartenbeschaffung würde ob der 28.000 Abonnenten wohl nahezu unmöglich, aber nach pünktlichem Einloggen beim freien Vorverkauf konnten gute Plätze recht mittig auf der Gegengerade für 50 Euro ergattert werden.
Besser als in Pisa, ne?
So. Ist im Jahr 2025 eh relativ in Ordnung, gerade im Vergleich mit anderen A-Vereinen. Parken ist im recht typisch italienischen Genoa nicht ganz easy. Bei der Ausfahrt Genoa East stehen jedoch einige Plätze zur Verfügung, die dieses Mal laut den dort anwesenden Tifosi gratis waren, während er beim besagten Samtspiel vor 2,5 Jahren gesperrt war. Nach dem Okay des präsenten Sheriffs durfte jedoch auch bei dieser Gelegenheit der fahrbare Untersatz abgestellt werden. Auch dieses Mal klappte das Parken 3 Stunden vor Kickoff kostenfrei. Auf dem Weg zum Stadion kann man noch gut bei der Pizzeria Dado einkehren, absolut empfehlenswert und etwa 300 Meter vom Marassi entfernt. Reservierung empfohlen.
Sehr schöner Tipp.
Nach wiederum nicht existenten Kontrollen enterte unsere Reisetruppe dann schließlich die gute Stube und man stellte fest, dass man im Rentnerblock gelandet ist, welcher wenig Platz bot, nicht unbedingt in der Breite, sondern aufgrund der schmalen Sitzreihen und dem quasi nicht existenten Puffer zur Vorderfrau und zum Hintermann. Naja, egal, denn zu Spielbeginn brodelte der Kessel. Schließlich wollte Ex-Doriano und Cremona-Goalie Emil Audero ordentlich beleidigt werden. Und das nahezu vom ganzen Stadion. Es ertönten auch Böller und erste Gegenstände flogen aufs Feld, sodass ich fast Bonazzolis Führungstor per Fallrückzieher verpasst hätte, welcher die etwa 500 Cremonesi schnell in Ekstase versetzte. Etwas wenig Leute bei der recht kurzen Distanz und der bestehenden Euphorie. Dennoch bleibt meine Meinung zu den Lombarden eine hohe, denn sowohl daheim als auch auswärts konnten sie mich schon erfreuen. Heute konnten sie sich recht selten Gehör verschaffen. Interessant waren die Wechselgesänge gegen Samp und Parma gemeinsam mit der Gradinata Sud, wobei Genoa-Spielen ja auch aktiv supportet wird. Respekt scheint also noch da zu sein und das nicht nur wegen der Erinnerungsbekundungen seitens Cremona zum Tod Spagnas und der gemeinsamen Freundschaft zu den Ragazzi aus Reggio Emilia. Ansonsten ist die Curva im Erminio Favalli vor allem wegen recht, in Anführungszeichen, kreativen Gruppennamen bekannt. So gab es früher Gruppen wie Sanitarium, Klammer auf, Metallica-Song, Klammer zu, und heute Alkoligens oder Under Fives. Der Cremona-Sieg ging natürlich in Ordnung, wobei auch Genoa seine Chancen hatte. Die Verunsicherung war jedoch enorm groß, so gesehen etwa beim ansonsten stets taffen Leo Oestigar. Die anwesenden Genoani quittierten die Leistung bereits zur Halbzeit mit Pfiffen. Gegen Spielende treten beide Kurven schließlich komplett durch und feuerten Fackeln aufs Feld und zündeten auch Böller. Mal wieder ein Match mit ordentlich Aufruhr für mich. Ansonsten war der Support des für viele besten Heimpublikums der A sehr geschlossen und da blieb wenig zu wünschen übrig. Würde mich interessieren, wer die Favoriten der Community diesbezüglich so sind. Leider wird in Florenz gebaut, ansonsten wären auch die Violetten sicher ein heißer Kandidat. Im Gegensatz zum Tribünenpublikum ist der Altersschnitt in beiden Kurven für italienische Verhältnisse übrigens absolut niedrig. Doch zurück aufs Spielfeld. Die Spritzigkeit und Körpersprache und den Einsatz von Jamie Vardy möchte ich auf jeden Fall hier erwähnen. Ansonsten ist Cremonese natürlich auch generell unangenehm zu bespielen und hat durchaus einige weitere starke Stürmer im Kader. Dennoch wird der Klassenerhalt wohl trotzdem kein Selbstläufer, könnte eine Art Empoli-Saison werden. Ich lasse mich aber natürlich auch gerne täuschen. Auf der Gegenseite ist Genoa natürlich noch lange nicht tot, auch hier ist die Qualität vorhanden. Lediglich Valentin Carboni fand ich erschreckend kopflos und auch die restlichen Neuzugänge greifen nicht wirklich. Von Leuten wie Ekator, Norton Caffi oder Frentrup wird man in Zukunft immer wieder mal hören, dass bei Cremonese Romano, Floriani, Mussolini starten durfte und solide zockte, erwähne ich hier auch noch. Ob ihm seine Rolle als linker Flügel passte, kann ich an dieser Stelle aber nur leider schwer bewerten. Nach Abpfiff durfte sich das Heimteam nochmal an allen Anwesenden, durchbeleidigen lassen und trat auch den Gang Richtung Kurve an. Bitterer Abend fürs Publikum, dem neutralen Hopper wurde jedoch eine absolut heiße Stimmung geboten und das Geschehen auf dem Rasen war ebenso sehenswert. Wenige Tage nach dem Match trat noch Coach Patrick Vieira ab. Die Abreise gestaltete sich übrigens relativ unkompliziert. Marassi geht einfach immer. Besser geht's kaum.
Ausrufezeichen.
Ja, gilt auch für diesen Bericht, muss ich sagen.
Ja, fantastisch.
Alle drin. Vielen lieben Dank, Dominik.
Fotos haben wir, glaube ich, schon online.
Ja, es sind gerade vorhin auch nochmal Fotos von Vito gekommen.
Ja, die hatten in der letzten Mail nicht funktioniert.
Aha, so. Und auch Lukas aus Rom wollte was schicken. Also da kannst du unseren Serie Amore Instagram-Account schön bespielen, dem ihr dann mal hoffentlich reinfolgt. Da sind noch ein paar Plätze frei.
Ja, aber wir haben, glaube ich, das kann sich dann ja immer um 1-2 Bots unter die Grenze noch reduzieren. Aber ich glaube, wir haben aktuell die 900 geknackt. Vielen Dank. Yes. Vielen Dank.
So, also da reinfolgen. Stadionerlebnisse nicht vergessen, wenn ihr irgendwo unterwegs seid. Gerne natürlich auch in der länderspielbedingten Ligapause. Discord-Link habe ich euch in aktuellen klargemacht, wie versprochen, in den Shownotes. Und dann auch noch hier der Aufruf. Falls ihr Fragen an uns oder Francesco habt zur Squadra, zu Gattuso, zu Juve, Spalletti, Rückblick, Ausblick, dann her damit. Wir werden das mit dem inoffiziellen Paten dieses Podcasts nächste Woche besprechen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen weiterhin guten Start in diese Woche. Werdet oder bleibt gesund. Und ja, alles Liebe.
Dem schließe ich mich vollumfänglich an. Schön, dich zu sehen, Mario. Und gute Nacht.
Gute Nacht.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tacco.